Die Tage kamen, die Tage gingen. Jeden Tag schien die Sonne ein Weilchen länger über dem Mühlenweiher und jeden Tag wurde der kleine Wassermann ein bisschen älter. Schließlich fand der Wassermannvater, dass es an der Zeit sei, dem Jungen auch einmal die Welt außerhalb des Mühlenweihers zu zeigen. Und eines Morgens schwamm er mit ihm ans Ufer. Der kleine Wassermann tauchte auf und steckte zum ersten Mal in seinem Leben den Kopf aus dem Wasser. Gleich aber zog er ihn wieder zurück.
Was hast du denn? Warum tauchst du gleich wieder unter?
Es blendet mich. Ist es dort oben immer so hell?
Ja, wenn die Sonne scheint, ist es dort oben immer so hell. Aber du wirst dich daran gewöhnen. Du musst nur die Augen zukneifen, wenn du auftauchst. Dann geht es. Oder noch besser, halt die Hände vor. Hm? So.
Der Wassermannvater zeigte dem kleinen Wassermann, wie er die Hände vor das Gesicht halten sollte. Sie tauchten zum zweiten Mal auf. Vorsichtig blinzelte der kleine Wassermann durch die Schwimmhäute zwischen den Fingern hindurch. Er kannte ja nur das warme, goldgrüne Dämmerdunkel des Mühlenweihers. Das volle Sonnenlicht schmerzte ihn. Aber langsam, ganz langsam gewöhnten sich seine Augen daran. Und er schaute sich neugierig um.
Sieh mal, die lustigen Fischlein dort.
Ja, nein, das sind keine Fische, das sind Libellen.
Aber sie schwimmen doch.
Nein, sie fliegen. Das ist etwas anderes. Manches ist anders hier oben.
Vor allem das Wasser ist anders. Merkst du nicht auch, dass es anders ist? Heller und wärmer und dünner.
Aber das ist doch kein Wasser.
Was dann?
Das ist Luft.
Luft? Was ist das?
Etwas, worin man nicht schwimmen kann.
Der Wassermannvater bahnte dem kleinen Wassermann einen Weg durch das Schilf, das am Ufer stand. Und der kleine Wassermann machte große Augen. Nun sah er zum ersten Mal eine Wiese, zum ersten Mal Blumen, zum ersten Mal einen Baum. Und er spürte zum ersten Mal, wie es ist, wenn der Wind weht und einem das Haar zerzaust. Dann plötzlich streckte der kleine Wassermann seine Hand aus.
Sieh mal, da geht ein Wassermann. Oh, und was für ein großer.
Wo?
Dort drüben. Siehst du sie?
Was?
Es sind mehrere. Es muss eine ganze Familie sein. Sie kommen in einer Reihe den Hügel herunter. Ich werde sie rufen.
Nein, lass das. Das sind keine Wassermänner.
Was dann?
Das sind Menschen. Sie brauchen uns nicht zu entdecken. Wir wollen ins Schilf kriechen.
Aber sie haben ja gar keine grünen Haare.
Schwimmhäute haben sie auch nicht. Manche von ihnen können zwar schwimmen, aber sehr langsam. Und wenn sie ins Wasser springen, müssen sie gleich wieder auftauchen.
Sonderbar. Und warum?
Ja, weil es eben bloß Menschen sind. Menschen können im Wasser nicht leben.
Dann tun sie mir aber leid, die Menschen. Wie gut es ist, Vater, dass ich ein Wassermann bin.
Von nun an durfte der kleine Wassermann immer mit, wenn der Vater an Land ging. Und als er sich oben ein wenig auskannte, ließ ihn der Wassermannvater auch manchmal allein hinauf. Am Ufer des Mühlenweihers stand eine alte Weide. Sie neigte sich über den Teich, ihre untersten Zweige berührten beinahe das Wasser. Der kleine Wassermann kletterte oft auf die alte Weide. Er setzte sich rittlings auf einen Zweig, ließ die Beine herunterbaumeln und freute sich, wenn der Wind kam und ihn schaukelte. Nie wurde ihm die Zeit lang, wenn er hier oben saß und Ausschau hielt. Er sah den Müller und seine Knechte, wie sie die schweren Getreidesäcke zum Mahlhaus schleppten. Er sah die Müllers Frau auf dem Hof ihre Hühner und Tauben füttern. Er sah jeden Morgen, wie drüben auf der Landstraße die Schulkinder in das nahe Dorf gingen. Und bald nach dem Mittagsläuten kamen sie wieder zurück. Einmal blieb er den ganzen Tag in seinem Versteck auf der Weide sitzen. Erst als die Sonne schon tief über dem Mühlenweiher stand und es allmählich kühler wurde, ließ er sich ins Wasser plumpsen, um nach Hause zu schwimmen. Da merkte er auf einmal, dass er sehr matt war. Die Wassermannmutter schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als sie ihn durch den Flur tappen sah.
Wo hast du so lange gesteckt? Und wie du aussiehst, du hast ja ganz trockene Füße. Gleich ziehst du die Stiefel aus.
Es geht nicht, Mutter. Wenn ich mich bücke, wird mir ganz schwindelig im Kopf. Mir ist ja so elend. So elend.
Weißt du denn nicht, dass man krank wird, wenn man sich trockene Füße holt? Warum bist du nicht rechtzeitig heimgekommen? Setz dich hin, damit ich dir die Stiefel ausziehen kann. So. Und jetzt marsch ins Bett mit dir, aber schnell. Und deck dich schön zu. Ich mach dir inzwischen nasse Wickel für die Füße.
Guten Abend. Nanu, warum liegt denn der Junge schon im Bett?
Er ist mit ganz trockenen Füßen nach Hause gekommen. Du hättest ihm sagen müssen, dass man als Wassermann nicht einen ganzen Tag an der Luft bleiben darf. Woher soll der Junge das wissen? Wenn er jetzt krank wird, bist du daran schuld.
Nur warten wir erst mal ab, ob er wirklich so krank wird, wie du befürchtest. Ein Wassermann-Junge, der niemals mit trockenen Füßen nach Hause kommt, ist doch kein Wassermann-Junge.
Ein paar Tage lang musste der kleine Wassermann zur Strafe zu Hause bleiben. Da half ihm kein Bitten und Betteln. Endlich, nach fast einer Woche, stellte ihm der Wassermannvater seine kleinen gelben Stiefel vors Bett.
Ich habe bei Mutter ein gutes Wort für dich eingelegt, Junge. Heute regnet es oben und da will ich dich wieder hinauslassen. Aber versprich mir, dass du bei Zeiten zurückkommst.
Oh ja, das verspreche ich dir. Ich will mir auch ganz gewiss keine trockenen Füße mehr holen.
Ja, das dürfte dir diesmal auch schwer fallen. Heute sorgt schon der Regen dafür, dass du nass bleibst.
Der Regen? Wer ist das?
Der Regen, mein Junge? Der Regen ist unser bester Freund. Wenn der Regen nicht wäre, dann gäbe es bald keinen einzigen Wassermann mehr auf der Welt.
Und warum nicht?
Der kleine Wassermann hätte das gern noch erfahren. Aber da hörte er die Mutter kommen und sagte sich, jetzt aber nichts wie hinaus. Schwupp war er draußen und schoss um die Ecke des Wassermannshauses davon. Er schwamm nach oben, und als er aus dem Weiher auftauchte, wunderte er sich, dass die Sonne nirgends zu sehen war. Der Himmel war wie mit grauen Tüchern verhangen, und ringsum fielen von irgendwoher aus der Höhe Unmengen winziger Steinchen ins Wasser. Er hielt seine Hände empor und wollte ein paar von den Steinchen auffangen. Aber da merkte er, dass es Tropfen waren. Dann fiel ihm auf einmal wieder der Regen ein, von dem ihm der Vater erzählt hatte, und er beschloss, ihn zu suchen. Wahrscheinlich wird er am Ufer sein und dort irgendwo sitzen, sagte er sich. Und so stieg er ans Ufer und suchte den Regen. Er suchte ihn unter den triefenden Büschen, er sah hinter jeden Baumstamm, er bog das Schilf auseinander. Aber er fand ihn nicht. Da beschloss er, den Regen zu rufen.
Hey, hallo! Regen, wo bist du? Wo steckst du denn? Hallo, Regen! Da plätschert doch was im Weiher. Das ist er. Das muss er sein, der da auftaucht. Ach, du bist es, Vater.
Ja, wen hast du denn sonst erwartet?
Den Regen. Ich habe ihn gesucht und nach ihm gerufen. Aber der Regen gibt keine Antwort. Ich glaube fast, er ist fortgegangen.
Wen suchst du? Den Regen? Oh, Junge, du stehst doch die ganze Zeit mitten darin. Das kommt davon, wenn man dem Vater nicht zuhören kann, bis er etwas zu Ende erzählt hat.
Der kleine Wassermann sammelte alles, was die Menschen achtlos in den Mühlenweiher warfen. Blechbüchsen, Glühbirnen, durchgelaufene Holzpantoffeln und andere wertvolle Dinge mehr. Er versteckte sie unter den Steinen hinter dem Wassermannshaus. Mit der Zeit kamen in seiner Schatzkammer allerhand Reichtümer zusammen, und eines Tages zeigte er sie voller Stolz seinem Freund, dem Karpfen Zyprinus. Der besah sich die einzelnen Stücke von hinten und vorn. Dann verzog er spöttisch das Maul.
Na, alles, was recht ist, mein Lieber. Aber was tust du zum Beispiel mit einem Henkeltopf ohne Boden? Und was mit dem alten verrosteten Schürhaken da? Einen löchrigen linken Schuh hast du auch, wie ich sehe. Und Bierflaschen scheinst du ja gleich ein paar Dutzend auf Lager zu haben.
Bierflaschen finde ich ziemlich oft. Die meisten sind leider gesprungen. Aber das macht nichts. Ich hebe sie trotzdem auf.
Und wozu? wenn man fragen darf.
Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht.
Siehst du, da haben wir's. Nicht einmal du weißt, wozu du den ganzen Plunder eigentlich aufklaubst. Das ist alles unnützes Zeug. Du solltest es wegwerfen.
Wegwerfen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das musst du schon mir überlassen.
Nun gut, das ist deine Sache. Wenn es dir Spaß macht, Gerümpel zu sammeln, bitte. Ich jedenfalls würde das nicht tun. Aber ich bin ja auch schließlich ein alter Knabe und nicht erst seit gestern im Wasser.
Du kannst reden, so viel du willst. Aber dass du mir meine schönen Sachen verleidest, das bringst du dein Lebtag nicht fertig. Verlass dich drauf!
Zornig blickte der kleine Wassermann dem Karpfen nach. Und im Stillen hoffte er auf eine Gelegenheit, bei der er Zyprinus davon überzeugen konnte, dass sich mit seinen Reichtümern doch etwas anfangen ließ. Er brauchte nicht lange darauf zu warten. 3 Tage später begegnete ihm der Alte wieder. Er machte ein bitterböses Gesicht und blubberte immerzu vor sich hin.
Hey, Zyprinus, was ist denn mit dir los?
Na, lass nur. Ich ärgere mich.
Das sieht man. Aber worüber denn?
Über den Kerl mit der Angel. Es ist eine Schande, dass man den Burschen nicht auffressen kann. Sitzt da am Ufer und wartet darauf, dass man anbeißt. Blub, ich frage dich, ob das kein Grund ist, sich krank zu ärgern, wenn ich ihn doch nur auffressen könnte.
Auffressen kannst du ihn nicht. Und ich auch nicht. Aber ich könnte vielleicht etwas anderes.
Und? Das wäre?
Zeig du mir erst mal die Stelle, wo er die Angelschnur mit dem Haken ins Wasser hält.
Er sitzt drüben, unweit der alten Weide. Aber erspare mir, dass ich dich hinführe. Wenn ich den grässlichen Haken bloß sehe, wird mir schon übel. Kannst du mir das nicht nachfühlen?
Trotzdem solltest du näher ans Ufer schwimmen und Acht geben, was mit dem Angler geschehen wird.
Und das wäre?
Das verrate ich nicht. Es ist ein Geheimnis.
Zyprinus schwamm näher ans Ufer heran und wartete. Misstrauisch schielte er auf den Menschenmann, der gerade einen fetten Regenwurm aus seiner Blechschachtel nahm, ihn auf den Haken spießte und dann die Angel auswarf. Neben dem Menschenmann stand ein Eimer. Ab und zu schwappte Wasser heraus. Er hat wohl schon ein paar von uns gefangen, dachte Zyprinus mit Schaudern. Hoffentlich beißt ihm nicht noch einer an. Aber kaum hatte Zyprinus das gedacht, da sah er auch schon, wie der Menschenmann plötzlich seine Angelrute mit einem Ruck aus dem Wasser riss.
Oh jemine, das geht einem ja durch Mark und Gräten. Da hat er schon wieder einen von uns am Wickel, dieser entsetzliche Kerl. Und ich muss mir das auch noch ansehen. Blub. Aber hoppla, das ist ja gar kein Fisch, den er da heraufgeangelt hat. Das ist ja, wahrhaftig, das ist ja ein löcheriger linker Schuh.
Verdammtes Dreckszeug, was man hier aus dem Weiher angelt.
Ich bin gespannt, was er das nächste Mal herausfischen wird. Blub, 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 blub.
Zyprinus wusste natürlich sofort, wie der Schuh an den Haken gekommen war. Aber der Menschenmann wusste das nicht. Noch 8 Mal warf er die Angel aus und jedes Mal kam ihm die Sache verhexter vor, denn nun zog er der Reihe nach einen Schürhaken, eine leere Bierflasche, einen durchgelaufenen Holzpantoffel, ein rostiges Sieb, eine Mausefalle, ein Reibeisen und einen verbeulten Lampenschirm aus dem Weiher. Das letzte Mal hing ein Henkeltopf ohne Boden an seiner Angel und in dem Henkeltopf steckte der kleine Wassermann. Er schlug wie ein Wilder mit Armen und Beinen um sich und brüllte »Habu, Habu!« Das hörte sich schauerlich an. Der Menschenmann ließ vor Entsetzen die Angel fallen und rannte »Was hast du, was kannst du davon?« Unterwegs verlor er die Blechbüchse mit den Würmern. Er achtete nicht darauf und er sah auch nicht, wie der kleine Wassermann fröhlich aus seinem Henkeltopf wieder herausschlüpfte.
So, ich schätze, den sehen wir so bald nicht wieder. Was meinst du, Zyprinus?
Ich meine, das hast du ihm herrlich gegeben. Das hätte ein großer Wassermann auch nicht besser gekonnt.
Aber ohne den unnützen Plunder da, wäre das gar nicht so einfach gewesen.
Ich sehe ja ein, dass du recht hattest. Sammle nur fleißig weiter, Gerümpel. Ich werde mich hüten, noch einmal darüber zu spotten.
Na, wenn du es nur einsiehst, dann ist ja alles in Ordnung. Da kann ich beruhigt ans Ufer schwimmen.
Ans Ufer? Was willst du denn dort?
Erstens die Angelrute zerbrechen, zweitens die armen Fische, die da so kläglich im Eimer zappeln, in den Weiher zurückschaffen und drittens...
Und drittens?
Drittens will ich die Blechschachtel holen, die der Angelfritze verloren hat und die restlichen Regenwürmer einem gewissen Zyprinus zum Gabelfrühstück verehren.
Oh, aber nein.
Aber ja. Und ich hoffe, sie werden dir recht gut schmecken.
Blub, 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 blub.
Natürlich schmeckten die Regenwürmer dem Karpfen Zyprinus ausgezeichnet. Und aus lauter Freude über den Schabernack, den der kleine Wassermann dem Angler gespielt hatte, schwamm er auf der Stelle los und erzählte die ganze Geschichte dem Wassermannvater.
Ja, ja, der Junge macht sich. Aber hast du auch nichts hinzugeflunkert, Zyprinus?
So wahr ich hier schwimme, ich habe nur das gesagt, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Und wenn ich auch nur ein einziges bisschen geflunkert habe, dann will ich auf der Stelle vertrocknen.
Wenn es so ist, dann muss es wohl stimmen. Und da gehört es sich eigentlich, dass ich dem Jungen zum Lohn dafür eine Freude mache. Du, was hältst du davon, wenn ich ihm... Komm, wenn ich ihm mal da... Wenn er da...
Blub, 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 blub. Das ist wirklich ein guter Gedanke von dir. Damit machst du dem Jungen bestimmt eine große Freude. Wann sagst du es ihm?
Du, gleich nach dem Abendessen. Ich möchte ihn gern damit überraschen.
Wie gut, dass der kleine Wassermann nichts davon wusste. Sonst hätte er sicher vor Aufregung nicht einen Bissen hinuntergebracht. Er löffelte brav seine Suppe hinein, genau wie an jedem anderen Abend. Und als er zu Ende gegessen hatte, stand er auf, um den Eltern Gute Nacht zu sagen.
Gute Nacht.
Ja. Ich sehe, du willst schon zu Bett. Eigentlich passt mir das gar nicht. Ich habe mir nämlich gedacht, du könntest mich noch ein wenig begleiten.
Begleiten?
Ja, es ist so ein schöner Abend heute. Ich will noch ein Stündchen hinauf oder zwei und ich nehme die Harfe mit.
Wirklich? Hast du wirklich gesagt, dass ich mitkommen darf? Oh, das ist ja...
Ja, das ist für dein Abenteuer von heute Nachmittag. Zyprinus hat mir davon erzählt. Und ich finde, du hast es dir redlich verdient, dass du mitkommen darfst.
Der Wassermannvater nahm seine Harfe vom Haken und winkte dem kleinen Wassermann, ihm zu folgen. Über der Mühlenweiher war es schon dunkel geworden. Am Himmel erglänzten die ersten Sterne. Der Wassermann schritt auf die alte Weide zu. Er setzte sich unter den Baum ins Gras. Der Junge setzte sich schweigend daneben und wartete. Eine Weile danach hob der Wassermannvater die Harfe. Er lehnte sich gegen die Weide zurück und begann zu spielen. Er spielte so schön, dass der Junge die Augen schloss. Als er dann wieder aufschaute, sah er, wie rings aus den feuchten Wiesen die Nebelfrauen emporstiegen. Weiß und mit wehenden Schleiern tanzten sie mit dem Wind zu den Klängen der Wassermannsharfe. Der kleine Wassermann war wie verzaubert von ihrem Anblick. Und erst als der Vater ihn darauf aufmerksam machte, merkte auch er, dass allmählich ein blasser Lichtschein am Himmel heraufkam. Der schimmernde Streifen am Himmelsrand wurde heller und heller. Dann tauchte mit einem Mal eine strahlende, kreisrunde Scheibe über die Hügel herauf. Goldgelb und gleißend wie eine wunderbar groß geratene Dotterblume.
Vater, sieh nur die Sonne!
Junge, das ist doch der Mond, der da aufgeht.
Der Mond?
Ja, in klaren Nächten sieht man ihn über den Himmel ziehen. Manchmal ist er ganz rund und voll, so wie heute. Dann haben wir Vollmond. Bald aber wird er anfangen abzunehmen, bis er ganz dünn und schmal ist wie eine Sichel. Und schließlich verschwindet er dann.
Für immer?
Nein, nur für wenige Nächte. Und dann kommt er aufs Neue zum Vorschein und rundet sich abermals.
Jetzt treibt er genau auf die alte Weide zu. Er wird doch in ihren Zweigen nicht hängen bleiben.
Du kannst ja hinaufsteigen, Junge, und ihm darüber hinweghelfen.
Ja, das tue ich. Ich bin schon gleich oben. Aber ich kriege ihn nicht zu fassen.
Na, wieso denn nicht?
Weil er viel zu hoch oben ist. Viel zu hoch für mich. Aber sag doch mal, haben wir unten im Weiher denn auch einen Mond, Vater?
Nicht, dass ich wüsste. Wie käme ein Mond in den Weiher?
Aber ich sehe ihn doch. Ich sehe sie alle beide. Den einen am Himmel, den anderen unten im Wasser. Ha. Wie schön, dass wir auch einen Mond haben.
wenn er uns nur nicht davon schwimmt. Aber ich werde ihn einfangen. Denk dir nur, wie die Mutter sich wundern wird, wenn ich ihr plötzlich den Mond auf den Küchentisch lege.
Und wie willst du das anstellen, Junge?
Oh, ganz einfach. Ich springe hinunter und halte ihn fest.
Der kleine Wassermann hatte im Fallen die Hände ausgestreckt, um den Mond, der da funkelnd im Wasser trieb, nicht zu verfehlen. Aber was war das? Als er mit seinen Fingerspitzen den Wasserspiegel berührte, löste der Mond sich in Ringe von silbernen Wellen auf. Und er selber schwamm mitten im flüssigen Silber, und silberne Tropfen sprühten aus seinen Haaren, als er sich schüttelte. Das freute den Wassermannvater so, dass er wieder nach seiner Harfe griff und nicht aufhörte weiterzuspielen, solange der kleine Wassermann drunten im mondbeschienenen Weiher sein Silberbad nahm. Der Sommer ging langsam zur Neige. Die Tage vergingen. Das Jahr wurde älter und älter. Die Bäume hatten ihr Laub verloren. Es regnete oft. Eines Morgens schien oben nach langer Zeit wieder die Sonne. Das merkte der kleine Wassermann, als er zum Fenster hinaussah. Das Wasser war hell und klar wie seit Tagen nicht mehr. Gleich nach dem Frühstück brach er auf, um ans Ufer zu schwimmen. Er dachte sich nichts Besonderes, als er emportauchte, aber da stieß er auf einmal mit seiner Nase an etwas sehr Hartes und Kaltes. Es war ihm nicht möglich, den Kopf aus dem Wasser zu stecken. Der ganze Weiher war wie mit Glas überzogen. Nachdenklich schwamm er nach Hause zurück und erzählte dem Vater von seiner Entdeckung.
Tja, mein Junge, dann wären wir also wieder einmal so weit. Was du für Glas gehalten hast, das ist Eis. Der Weiher ist zugefroren, es wintert sich langsam ein. Nun heißt es ins Bett gehen und die Decke über die Ohren ziehen und schlafen.
Aber wir sind doch gerade erst aufgestanden.
Das ändert nichts. Die Zeit ist nun einmal gekommen, da muss sich ein Wassermann fügen. Im Winter verpasst man ja sowieso nichts. Und wenn es dann Frühling wird, weckt uns die Sonne schon rechtzeitig wieder auf.
Weißt du das sicher?
Ja, das weiß ich so sicher, wie du mein Junge bist. Komm, und nun leg dich nieder. Die Mutter hat schon die Betten gerichtet. Bis zum Frühjahr also.
Ja, bis zum Frühjahr.
Der kleine Wassermann kuschelte sich unter die Decke und dachte an alles, was er bis heute erlebt hatte. Wie er zum ersten Mal mit dem Vater quer durch den Weiher geschwommen war. Wie sie im Schlingpflanzendickicht Verstecken gespielt hatten. Wie er danach auf dem Rücken des Karpfen Cyprinus nach Hause geritten war. Die silberne Mondnacht am Ufer. Sehr schön war das alles gewesen. So schön, dass ich gut und gern einen Winter lang davon träumen ließ. Gute Nacht, kleiner Wassermann, hörte er jemanden sagen. Die Stimme schien weit aus der Ferne zu kommen. Wer war das nur, der da gesprochen hatte? Es war eine gute Stimme, er kannte sie. Gute Nacht, kleiner Wassermann, sagte die Stimme noch einmal. Da wusste er, dass es die Stimme der Mutter gewesen war. Und er freute sich, dass er die Mutter noch einmal gehört hatte, ehe er vollends hinüberschlief. In den traumhellen Wassermannswinter.